Ja, ganz herzlichen Dank für den Vortrag, inklusive Provokation und Kommentar zur Wutbürgerdebatte. Die Diskussion ist eröffnet.
Ich würde gerne eine kleine Verständnisfrage oder Aufweisung was jetzt bei der SII die radikalen Bedürfnisse genau sind. Also das ist ein Begriff, ist eigentlich erstmal ziemlich schwammig, oder auch wenn die SI über die Begierden schreibt, ist es auch nicht so ganz klar, was sie jetzt erstmal meint. Und weil du es auch angesprochen hast, dass die SI sich nicht nur auf Marx bezogen hat, sondern eben auch auf Freud, ob du das irgendwie in einen Zusammenhang bringen kannst.
Ja. Bezüglich dieser radikalen Bedürfnisse, also der Begriff stammt ursprünglich von Marx, den haben sie von Marx übernommen, und Marx spricht im Zusammenhang von den radikalen Bedürfnissen, die bringt er immer mit der Frage nach der disponiblen Zeit in Verbindung. Beispielsweise, wenn er die Lohnkämpfe seiner Zeit beziehungsweise die Arbeitszeitkämpfe in seiner Zeit analysiert hat, dann schreibt Marx davon, dass sich die Kämpfe zwar oberflächlich betrachtet, dass es darum geht, mehr Lohn oder durchzusetzen oder die Arbeitszeit von 18-Stunden-Tag auf einen 14-Stunden-Tag zu verkürzen in seiner Zeit, aber dass dahinter sich das radikale Bedürfnis nach disponibler Zeit ausdrückt. Und disponible Zeit in den Grundrissen, schreibt Marx darüber, dass es die Zeit, in der sich die individuelle Fähigkeitsentwicklung eigentlich frei entfalten können müsste. Also das grundlegendste radikale Bedürfnis sozusagen wäre das Bedürfnis nach einer disponiblen Zeit. Damit verbunden ist natürlich auch die Frage, Geschichte selbst zu machen und nicht die Prozesse hinter den Rücken der Akteure laufen zu lassen. Das ist wieder aber eine Frage, die verbunden ist nicht mit dem vereinzelten Einzelnen, sondern mit dem gesellschaftlichen Individuum. Also das Individuum, das sich als ein gesellschaftliches Individuum begreift und in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen sich befindet und in diesen Auseinandersetzungen wiederum seine Bedürfnisse überhaupt artikulieren kann. Und insofern ist das natürlich eine genuin politische Frage. Soweit einigermaßen beantwortet, weil die Situationisten beziehen sich ganz genau darauf. Also das ist auch kein anderer Begriff von radikale Bedürfnisse bei den Situationisten wie bei Marx. Wenn Sie von Begierden sprechen, vielleicht dazu noch kurz, dann sind es, die Begierden sind schon bewusst gemachte radikale Bedürfnisse, also die aus der Verdrängung schon ein Stück weit gelöst sind, die schon ein Stück weit bewusster sind, sagen wir mal so, im Bewusstwerdungsprozess. Und hier dieser Bewusstwerdungsprozess, die SI spricht auch immer, diesen Bewusstwerdungsprozess, den gilt es zu befördern und nämlich aus den Proletarisierten eine Klasse des Bewusstseins zu machen. Also Klasse des Bewusstseins ist hier natürlich auch im doppelten Genitiv zu verstehen, also prozessual.
Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar, also ich finde es sehr schade, dass nicht der erste Titel genommen wurde für diesen Vortrag, nämlich eben in Bezugnahme auf Adorno. Und da gab es ja so ganz kurz einen Abstract, wo Sie angesprochen haben, dass das auf den ersten Blick die Thesen zur Kulturindustrie und zur Gesellschaft des Spektakels sehr ähnlich erscheinen, aber das nicht sind. Und ich weiß schon, dass das vielleicht einen ganzen eigenen Vortrag bedeuten würde, aber ob Sie das vielleicht noch ganz kurz stichwortartig oder ein bisschen ideenanstoßgebend irgendwie skizzieren könnten. Und meine zweite Frage wäre in Bezug auf die Kritik der Trennung, weil Sie ja angesprochen haben, dass das bei der SI die Kritik der Trennung von Arbeit und Kapital ist, ob das vielleicht auch so weit geht zu sagen, dass das auch die Kritik der Trennung allgemeines Besonderes und Subjekt-Objekt halt auch wäre. Wie weit geht diese Kritik der Trennung bei der SI? Mhm.
Zur ersten Frage vielleicht, ja, es wäre wirklich ein eigenständiger Vortrag, aber vielleicht nur so viel. Man muss da natürlich jetzt ganz stark diesen Zeithorizont betrachten, unter dem die Gesellschaft des Spektakels auf der einen Seite geschrieben wurde. 1967 ist die Gesellschaft des Spektakels veröffentlicht worden. De Boer hat sie so zwischen 65 und 66 hat er diese Thesen, also es ist ein Buch, das ist so thesenförmig Es ist nicht durchargumentiert, sondern es sind einzelne Thesen. Die hat er so zwischen 65 und 66 geschrieben und da war der Blick auf die schon durchgesetzten fordistischen Produktionsweisen und das, man könnte auch sagen, das Consumer Capitalism, die jetzt bei Horkheimer und Adorno im Kulturindustrie-Kapitel ist wesentlich früher geschrieben worden, nämlich genau zu einer Zeit, erstens mit Blick auf die Vertreibung, die barbarischen deutschen Verhältnisse auf der einen Seite und dann das Exil, in dem sie dann in USA waren, auf der anderen Seite, Disney World und so. Da ist sozusagen der, in diesen US-amerikanischen Verhältnissen, setzt sich gerade erst dieser Consumer Capitalism durch. Also erst da entstehen begriffen. Also deswegen kann man da schon den Hauptunterschied machen, dass bei De Boer die Reflexion eigentlich schon auf den Untergang dieser Produktionsform abzielt, während Horkheimer und Adorno das Entstehen reflektieren konnten. Vielleicht so. Also als ein wesentlicher Unterschied. Natürlich gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten, ohne Frage, aber die Unterschiede sind, glaube ich, interessanter. Die zweite Frage, wie war die nochmal, wegen Freud oder was?
Nee. In Bezug auf die Kritik der Trennung.
In Bezug auf die Kritik der Trennung. Ich habe versucht ja auch zu zeigen im Vortrag, dass die bestimmte gesellschaftliche Bereiche als getrennt erscheinen. Das ist aber was anderes als die Frage, ob sie auch wirklich getrennt sind. Wir können auf der einen Seite bestimmte Produktionsweisen, Tätigkeitsformen unter verschiedenen Blickrichtungen verschieden benennen. Beispielsweise, wenn Jimi Hendrix auf seiner Bühne Star Spangled Banner gespielt hat in Woodstock, dann kann man das unter dem politischen Aspekt betrachten, als politische Provokation gegen Vietnamkrieg-Protest. Oder man kann dieselbe Tätigkeit, die er vollzogen hat, unter dem Aspekt der Lohnarbeit betrachten. Er ist angeheuert worden, aufzutreten und verdient da sein Geld damit. Oder man kann unter dem Aspekt der freien Improvisation, Muße betrachten, dann wird man es nicht unter der Zweckdominanz betrachten. Also man kann ein und dieselbe Tätigkeit aus verschiedenen Blickrichtungen unterscheiden. Hier liegt keine Trennung vor, sondern eine Unterscheidung. Wenn aber bestimmte Tätigkeitsbereiche in der Gesellschaft als getrennt erscheinen, dann hat es auch Rückwirkungen auf die Dominanz, wie bestimmte Zwecke oder zweckgerichtet diese Tätigkeiten vollzogen werden. Wenn ich, macht einen Unterschied, ob ich ökonomisch betrachtet, macht es einen deutlichen Unterschied, ob ich zum Bäcker gehe, ein Brötchen kaufe und es konsumiere, in der Bäckerei womöglich noch, oder ob ich mir zu Hause selber das Brötchen backe und das verspeise. Das ist ein ökonomischer Unterschied. Einmal sind die Vermittlungen der Produktion der Bäckerei dazwischen geschaltet. Und einmal sind vielleicht nur die Vermittlungen von den Bauern, die das Korn anpflanzt haben und geschrotet haben oder so. Also es macht ökonomischen Unterschied. Und es erscheint getrennt, obwohl es natürlich in Wirklichkeit nicht getrennt ist in einer kapitalistischen Produktionsvergesellschaftung. Also insofern zielt die Kritik der Trennung der SI auch auf die Aufdeckung der gesellschaftlichen Verhältnisse ab, die sich hinter diesem zunächst mal oberflächlichen Schein verbergen. Ähnlich möchte ich auch die Frage von Allgemeinem und Besonderem behandeln. Ich würde noch das Einzelne hinzufügen. Allgemeines, Besonderes, Einzelnes. An jedem Gegenstand kann man perspektivisch ihn unter Gesichtspunkten der Allgemeinheit, der Besonderheit oder des Einzelnen betrachten. Also auch das Allgemeine selber das Besondere selber kann ich unter dem Aspekt des Allgemeinen wiederum betrachten und so weiter. Also daran sieht man, es kommt darauf an, wie diese Begriffe zueinander im Verhältnis stehen.
Also ich würde gerne auf die hier.
Ja, nee, Moment, wir haben hier vorne noch eine Wortmeldung.
Okay.
Wenn ihr gerade das Mikro
vorgibt. Als Ergänzung, weil ich glaube, vielleicht entsteht auch ein falscher Eindruck, wer die Situationisten überhaupt waren. Also das war jetzt nicht so eine Art Arbeiterrat, der ständig quasi über solche Fragen nachgedacht hat. Wie der Name ja sagt, die Situationisten haben in Paris so eine Art endlose Software gemacht, ja, am linken Seineufer und immer neue Situationen versucht, also Erlebniswelten sozusagen. Jedes neue Viertel war eine neue Dimension des Erlebens. Und ich denke, einfach als Ergänzung vielleicht oder auch als Frage, weil ich das ja nicht weiß, ob der Flaneursbegriff, wenn ich hier mal genannt werden sollte, der ja bei Benjamin zentral ist, und auch das Passagenwerk. Ich erinnere mich nur dunkel, weil es schon lange her ist, dass ich mich damit nur beschäftigt habe, dass das Passagenwerk eben genau der Punkt ist, an dem die angeklopft haben.
Die Situationisten? Nee, das haben sie sicher nicht zur Kenntnis genommen, das Passagenwerk. Also da bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Also wenn überhaupt, dann über den Begriff der Geschichte. Aber auch das ist äußerst spekulativ, weil, wie gesagt, die Thesen sind 47 in Le Temps Modern erschienen, von Pierre Missac herausgegeben und auch, glaube ich, übersetzt worden. Und ich glaube nicht, dass die Situationisten, wenn dann vielleicht über Bataille vermittelt, noch auf ein paar Thesen oder so gestoßen sind. Aber ich glaube nicht, dass sie sich konkret mit Walter Benjamin auseinandergesetzt haben.
War das nicht genau das Buch, das Bataille in der Bibliothek versteckt hat?
Es waren einzelne Manuskripte, ja, aber da waren auch Manuskripte, also vor allem die Manuskripte über den Begriff der Geschichte waren das. So. Ja. Die Frage nach dem Flaneur ist eine interessante Frage, weil die Situationisten haben, bei den Situationisten gibt es zwei Phasen. Die erste Phase war die von 1958 bis 1962 und die zweite Phase ab 1962 bis 1972. In der ersten Phase waren sie stärker spielerisch, experimentell zugange. Und in dieser Phase gab es auch den berühmten Text von Guy Debord, die Theorie des Umherschweifens. Und da hat er natürlich an bestimmte surrealistische Praktiken auch angesetzt, die auch aufgenommen. Aber die Kritik der Situationisten immer an den Surrealisten war, dass das Umherschweifen, das Spazierengehen, das Flanieren, was die Surrealisten gehypt haben in ihrer Zeit, dass das sehr passivisch ist. Und sie wollen stärker das Aktivitätsmoment befördern, weshalb sie in ihrer Theorie des Umherschweifens die Psychogeografie noch hinzugefügt haben. Psychogeografie bedeutet, sie haben versucht zu kartografieren und so aufzuzeichnen, wie bestimmte Viertel, wie bestimmte Architektur auf sie wirkt. Und sie wollten gleichzeitig damit umgehen in einer bestimmten Weise. Und sie wollten dadurch experimentell spielerisch bestimmte Zentren der Macht in bestimmten Vierteln rausfinden, bestimmte wo geht man weniger hin, und das in Bezug auf das Alltagsleben, die verdrängten Begierden des Alltagslebens zu befördern und also zur Sprache bringen zu lassen. Das war also so, es ging da um Aktivierung vor allem dieser auch wieder Begierden und radikalen Bedürfnisse. Und hier ist natürlich jetzt eine Parallele mit Walter Benjamin, weil Walter Benjamin hat ja sehr oft auch die Surrealisten gerade da kritisiert, wo es ihm kontemplativ, wie er das nennt, wurde bei den Surrealisten. Oder wo er sagt, sie bringen das Moment des Rausches oder der Leidenschaft zwar ins Spiel, richtigerweise, aber sie vergessen das Moment der Rationalität dabei. Und hier gibt es ein schönes Zitat von Situationisten, genau dieselbe Kritikrichtung gegen die Surrealisten gerichtet. Es gilt nicht, man muss mehr Rationalität in die Welt bringen, also in Vernunftsinne jetzt, nicht Rationalisierung, man muss mehr Rationalität in die Welt bringen, damit wir auch mehr Leidenschaft haben.
Darf ich jetzt? Kann ich jetzt?
Ja, vielleicht fassen wir die nächsten drei Fragen zusammen und dann kannst du en bloc antworten. Das wäre unser Aspekt
Monitor. Also ich würde gerne auf den letzten Aspekt fragend eingehen, zur aktuellen Protestbewegung. Und also ich frage mich, ob es eine Aufgabe der kritischen Theorie heute sein kann, sogenannten Bürgerinnen und Bürgern mit dieser Skepsis entgegenzutreten, dass sich da halt eben Barbarei beobachten lässt. Oder ob es nicht viel eher angebracht ist, nach der Tradition der kritischen Theorie zu fragen und zu reflektieren, ob man nicht zu vorschnell diesen Barbarei-Begriff immer wieder bringt und nicht eher sagt, ja, es kommt dort ein legitimer Widerspruch zu den bestehenden Verhältnissen auch zum Ausdruck.
Meine Frage und mein Einwand zielen eigentlich in eine ähnliche Richtung. Und zwar würde ich mich vor allem auf das Ende Ihres Vortrags beziehen wollen, wo Sie so ein bisschen die Frage stellen, welchen Transfer kann es eigentlich geben zu den Aktionen der Situationisten, zu der Situation heute. Und zwar, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat dabei, war Ihre Kritik am Handbuch der Kommunikationsguerilla. Aber ich glaube, gerade das ist ja ein recht schönes Beispiel, weil es ja versucht, diese Aktionen der Situationisten auch zu aktualisieren und so eine Art Geheimgeschichte des Situationismus bis in die 90er Jahre hineinzuschreiben und auch theoretisch arbeitet und zum Beispiel zeigt, wie man hegemoniale Diskurse stören kann. Was es ja auch bei heutigen Protestaktionen gibt, wenn zum Beispiel Angela Merkel eine Rede hält und alle fangen plötzlich unmotiviert an zu jubeln, derartiges.
Ja,
Ich wollte noch fragen, was mit dem Revolutionieren von Mitteln bei Benjamin auf sich hat. Also wenn dann eigentlich die Inhalte gar nicht mehr vorkommen als irgendwie emanzipatorisches Potenzial beinhaltend, sondern nur noch die Mittel und welche Rolle dann die Inhalte noch spielen und was die Mittel selbst dann, also wie die emanzipatorisch wirken sollen, nochmal genauer.
Ganz kurze Bemerkung zur Regie. Ich bin gehalten, Schlag 18 Uhr die Diskussion zu beenden. Ich habe noch zwei Wortmeldungen. Würde dann die Rednerliste schließen und dich schweren Herzens bitten, vielleicht den beiden Fragenden noch zu erlauben, ihre Frage zu stellen. Aber das ist gerade im Anschluss.
Vielleicht noch mal ganz kurz, ist Christoph Demmerling schon da?
Ja.
Ja, sehr gut, okay, dann können wir auch um 18 Uhr so weitermachen.
Ja. Bitte.
Ich habe jetzt kein Mikrofon drin. Ich bin ein bisschen erstaunt über, sagen wir, das Glasperlenspiel, das Sie entwickeln, weil Sie beginnen mit einer Vorbemerkung, in der Sie ausführen, dass das, was sich als politisch oder auch das, was sich als Kunst zeigt, in der Wirklichkeit sozusagen seine Wirksamkeit erst entfaltet und zeigt. Also kann ich nicht das Politische sozusagen anstoßen, sondern es muss irgendwo da, wo das Feuer vorliegt, dieses Bild existieren. Ohne diese Wirklichkeitsvoraussetzung kann ich praktisch Poesie, was auch immer, nicht in einer bestimmten Weise funktionalisieren. Und Ihr Hinweis am Ende bezog sich auf die Aktionen in Stuttgart und in anderen Kontexten. Und da scheint mir das Problem zu sein, dass wieder Glasperlenspiel. Also einerseits zeigen Sie die Aporien einer Dialektik, die sich aus der Wirklichkeit herausnimmt und Poesie und Politik abstrakt konfrontiert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Sie dann, da Sie das, also ich werfe Ihnen das nicht als Person vor, sondern der sozusagen Strukturierung Ihres Vortrags. Deswegen würde ich gerne wissen, wie Sie dann am Ende aus diesem Dilemma als Ihrem persönlichen Kommentar herauskommen. Sie müssen wegen dieser Abstraktionen, die zugegeben dialektisch vorgetragen sind, am Ende wieder auf sozusagen essentialistische Annahmen zurückkehren, wie Barbarei, die irgendwoher im Menschen angelegt ist, Bedürfnisse äußern, die authentisch, wo auch immer herkommen. Konsequent dialektisch vollzogen, müssen Sie einem Gegenstand sich abarbeiten, indem Sie an den Verhältnissen selber das, was Sie als Wirklichkeit vorausgeschickt haben, sozusagen analytisch ableiten können, welche Bedürfnisse aus welchem Grund, in welcher Weise, wie formulierbar sind. Und wenn die denn dann barbarisch sind, hat das was mit den Verhältnissen zu tun, auf die sie reagieren. Und wenn sie simpel sind, hat es was vielleicht mit der Dominanz vielleicht des Spektakulums in der offiziellen Politikszene zu tun.
Vielleicht darf man die letzte Frage auf die Abendessenspause verschieben, damit Klaus jetzt noch Gelegenheit hat, in 3,5 Minuten zu antworten.
Ja, ich möchte versuchen, auf alle Fragen gleichzeitig zu antworten, indem unter der Perspektive, dass genau der Ansatz von der Wirklichkeit zur rekonstruierten Möglichkeit oder Möglichkeitsformen, also dieser Weg der sinnvoll gangbare Weg sein kann oder eigentlich nur auch begrifflich sein muss. Und hier gilt es genau die Äußerungen der Leute, und deswegen ist es ja eben gerade nicht so, dass man jetzt irgendwie aus einer hohen Warte von der kritischen Theorie herkommt und sagt, ihr seid irgendwie barbarisch und da und so, sondern dass man eben diese Artikulationsformen, die einem begegnen, ernst nimmt, als Artikulation ernst nimmt. Und ich nehme sie furchtbar ernst, wenn am Stuttgarter Bauzaun beispielsweise Plakate hängen, wie also Mappus und Grube Mineralwasservergifter seien, Brunnenvergifter, ihr kennt die Metapher. Ich nehme das wirklich ernst. Und da kriege ich auch Angst vor, also wenn man so ernst nimmt. Und das heißt aber auch, diese Seite zu benennen und eben nicht zurückzuschrecken aus Angst, dass irgendwie, die meinen doch das nicht so und die sind doch noch nicht so weit. Das ist ein elitärer Standpunkt, das ist nämlich ein belehrender. Da kommt man dann hin und ja, die Leute sind noch nicht so weit, die nimmt man eigentlich dann auch nicht so ernst wie so kleine Kinder, die man dann irgendwie an der Hand führt und über die richtige Brücke der Erkenntnis oder sowas führt. Da nimmt man sie gerade nicht ernst, sondern da versucht man dann, und da komme ich jetzt wieder auf die Metapher mit dem Feuer und dem Öl, die Leute als irgendwie Öl, und dann nimmt man irgendwelche Feuermittel, wie beim Handbuch der Kommunikationsguerilla, und schürt da ein bisschen und interveniert, um die Leute Wahrnehmungsveränderungen zu bewirken. Man muss dann immer irgendwas bewirken oder bezwecken und immer in so eine Richtung treiben, und das ist eine instrumentelle Herangehensweise, würde ich behaupten, und eben auch gerade eine elitäre Herangehensweise. Und seltsamerweise ist ja dann immer, wenn man mit so einer Kritik kommt, kriegt man selber den Schuh des Elitären angezogen, wobei das, was die Leute damit machen, und sagen umgekehrt, ihr seid doch noch nicht so weit und wir führen euch jetzt zum richtigen Pfad der Erkenntnis, das ist doch eigentlich das Elitäre. Und da nimmt man die Leute nicht ernst. Und ich nehme sie ernst. Ich nehme das, was da an Äußerungen am Bauzaun hängt, ernst. Und das macht Sorge. Und diese Sorge will ich zum Ausdruck bringen. Genauso, und das ist jetzt wieder mit der Mittelsache.
Entschuldigung, vor Herrn Mappus haben Sie keine Angst?
Hm? Natürlich auch, aber dann kritisiere ich Mappus.
Das hängt doch miteinander zusammen.
Ja, natürlich.
Es tut mir weh, das tun zu müssen, aber vielleicht kann man diese Diskussion dann bei der Nahrungsaufnahme fortführen, nur dass wir im Zeitplan, wir sind noch im Zeitplan, ne? Im Zeitplan bleiben. Herzlichen Dank, Klaus Baumann.